Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Gott existiert. Ihr Name ist Petrunia. So heißt der Film, mit dem die letzte Tübinger Ausgabe des Filmfestivals Frauenwelten eröffnet wurde. Das Festival zieht nämlich um nach Berlin. Wir nehmen das heute als Anlass, über das Festival zu sprechen. Mein Name ist Judith Bauer und ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Ab 2020 können also Berlinerinnen und Berliner sich freuen über das Filmfestival Frauenwelten. Terre des Femmes ist die Organisation hinter dem Filmfest und ich freue mich sehr, dass heute die Geschäftsführerin Christa Stolle hier im Studio ist. Hallo Frau Stolle, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich bin gerne hier.
Wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dann ist das Festival schon vorbei. Aber die Filme, die gibt es weiter in Kinos und auf DVDs zu sehen. Haben Sie eine Empfehlung, irgendeinen Film, den wir unbedingt sehen müssen?
Ja, ich möchte selbst den Film noch sehen, Die perfekte Kandidatin. Ich habe ihn noch nicht gesehen, bin aber sehr neugierig, weil dieser Film in Saudi-Arabien gedreht wurde und dort werden so wenig Filme gedreht, vor allem über Frauen und ihre Probleme. Und die Regisseurin hat damals schon den Film Das Mädchen Vatschta gedreht und dieser Film hat mich sehr berührt. Also der wurde ja 2012 auch als Eröffnungsfilm gezeigt bei Frauenwelten und ich fand das einen ganz tollen Film. Und wenn man sich anguckt, unter welchen Bedingungen dieser Film gedreht wurde, die Regisseurin durfte ja nicht offiziell mit den Männern zusammen den Film machen. Die musste immer versteckt in einem Wagen sein und mit Walkie-Talkie die Anweisungen geben.
Für die Schauspieler?
Für die Schauspieler, genau. Und das ist, wenn man das weiß, dann ist dieser Film einfach sehr berührend.
Da geht es um eine Kandidatin für ein politisches Amt.
Genau, die lässt sich für die Kommunalwahlen aufstellen und hat natürlich als Frau da ganz viele Probleme und ganz viele Hürden zu nehmen. Und darum dreht sich wohl der Film. Es soll auch ein bisschen witzig sein. Also nicht nur schwere Kost, sondern auch durchaus auch ein bisschen lockerer.
Die perfekte Kandidatin, also der Filmtipp. Sie sind seit fast 30 Jahren Geschäftsführerin von Terre des Femmes.
Genau, ich habe nächstes Jahr mein 30-jähriges Betriebsjubiläum.
Was sind denn so ein paar Schwerpunktthemen Ihrer Arbeit für Frauenrechte?
Terre des Femmes hat ja ein Alleinstellungsmerkmal als Frauenrechtsorganisation darin, dass wir uns mit dem Thema geschlechtsspezifische Gewalt auseinandersetzen, also Gewalt gegen Mädchen und Frauen, die sie erleiden, weil sie Mädchen und Frauen sind. Und da haben wir Schwerpunktthemen wie die weibliche Genitalverstümmelung, häusliche und sexualisierte Gewalt, Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsverheiratung, Frauenhandel und Prostitution. Und wir beschäftigen uns auch mit Integrationsproblemen von Frauen.
Das sind wahrscheinlich internationale und nationale Problemstellungen. Also,
ja.
Weil zum Beispiel die Genitalverstümmelung, das ist ja eigentlich ein Problem, was wir vor allem aus afrikanischen Ländern kennen. Das heißt, Sie arbeiten international und auf Bundesebene?
Genau. Wir arbeiten mehr auf Bundesebene als international. Wir haben Projekte in anderen Ländern, die wir unterstützen. Wir schicken aber keine sogenannten Entwicklungshelferinnen. Es sind keine Frauen von Terre des Femmes, die dort arbeiten, sondern wir unterstützen Projekte von Frauen für Frauen. Also zum Beispiel in Burkina Faso unterstützen wir die Arbeit, die Aufklärungsarbeit gegen weibliche Genitalverstümmelung. Da fahren dann sogenannte Animatricen in Dörfer weit entfernt von der Hauptstadt und klären die Dorfbevölkerung über die Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung auf. Und das machen wir allerdings auch in Deutschland, diese Arbeit, weil mehr und mehr Migranten, Migrantinnen zu uns aus den betroffenen Ländern kommen. Also weibliche Genitalverstümmelung wird in 26 afrikanischen Ländern durchgeführt. Also es ist dort Tradition. Und zwar nicht in allen Ethnien, ja, aber ist dort eben sehr weit verbreitet. Und Menschen, die aus diesen Ländern kommen zu uns, bringen diese Traditionen mit, so wie auch die Ehrvorstellungen. Also deswegen sprechen wir auch von Gewalt im Namen der Ehre, wenn zum Beispiel die Ehre der Familie liegt auf dem Rücken der Frauen. Und wenn die verletzt wird, dann werden Frauen verfolgt. Aber diese Traditionen bringen diese Menschen mit, diese Vorstellungen, Wertvorstellungen. Und wir sagen aber, das sind Menschenrechtsverletzungen, das sind Frauenrechtsverletzungen. Fast alle Staaten haben die Menschenrechtsdeklaration anerkannt. Das heißt, sie haben auch die Rechte von Frauen anerkannt. Und wir sagen natürlich, das können wir hier in Deutschland auf keinen Fall zulassen, dass diese Traditionen hier weiter gepflegt werden, ja, dass hier Mädchen verstümmelt werden. Das geht auf keinen Fall. Und deswegen machen wir auch diese Aufklärungsarbeit in afrikanischen Communities und inzwischen auch in asiatischen Communities, weil zum Beispiel Indonesien hat auch die Beschneidung von Mädchen, also führt Beschneidung an Mädchen durch. Und in den letzten Jahren immer mehr, weil dort der Islam, obwohl es eigentlich nichts mit dem Islam zu tun hat, ja, es ist nicht vorgeschrieben im Koran, aber der Islam hat sich das zunutze gemacht, die Beschneidung für Mädchen, und gesagt, dass das jetzt auch eine islamische Pflicht ist. Und dadurch ist es in Indonesien eben auch ein weitreichendes Problem geworden. Also über 80% der Mädchen und Frauen sind dort inzwischen beschnitten. Es wird oft in Krankenhäusern gemacht, aber es ist trotzdem eine Menschenrechtsverletzung. Und deswegen machen wir das inzwischen auch in asiatischen Communities. Also zum Beispiel mit wir haben eine Indonesierin, die das mit uns macht und in asiatischen Communities aufklärt. Wir haben auch ein Programm dafür, was von der EU finanziert wird für diese Aufklärungsarbeit. Wir bilden sogenannte Change Agents aus, die aus den Communities kommen, dort auch Einfluss haben. Und die werden darin geschult, wie sie pädagogisch auch mit diesem Thema umgehen können, wie sie das auch an ihre Landsleute ranbringen können, ohne dass die gleich dicht machen, ja, also auch sensibel damit umgehen. Und da auch sehr erfolgreich sind, also in dieser Aufklärungsarbeit. Also wir hoffen, dass dann zumindest die dritte Generation davon befreit ist.
Die dritte Einwanderergeneration von Migrantinnen in Deutschland.
Genau.
Das Festival hat dieses Jahr die Schwerpunktthemen Zwangsprostitution und religiöse Fundamentalismen. Da sind wir schon so ein bisschen bei dem, was Sie gerade angesprochen haben. Und darüber sprechen wir gleich nach der Musik.
Gone. Do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, oh,
Zwangs- bzw. Armutsprostitution und religiöse Fundamentalismen. Damit beschäftigt sich das Festival dieses Jahr besonders intensiv. Mehrere Filme werden dazu gezeigt und es gibt Podiumsdiskussionen mit Expertinnen. Zum zweiten Thema, religiöse Fundamentalismen, hat Terre des Femmes gerade erst eine Petition gestartet mit dem Titel Den Kopf frei haben. Worum geht's da genau?
Ja, wir fordern eine gesetzliche Regelung zum Kinderkopftuch. Also gerade in Berlin merken wir, dass immer mehr Mädchen schon mit Kopftuch sehr früh in die Schule kommen. Also dass schon sechsjährige, siebenjährige Mädchen mit Kopftuch in die Grundschulen gehen. Und wir finden das keine gute Entwicklung. Und das ist für uns ist das Diskriminierung von Mädchen, weil Jungs müssen das Kopftuch nicht tragen. Und es bedeutet einfach eine Einschränkung in ihrer Entfaltung. Und einher geht damit auch, dass Mädchen dann vom Schwimmunterricht befreit werden oder sich befreien lassen, dass sie nicht an Schulausflügen teilnehmen, dass es auch nicht nur beim Kopftuch bleibt, sondern dass sie dann den langen Mantel anziehen, dass sie auch im Hochsommer langärmelige Kleidung anhaben. Und wir finden, das ist eine sehr starke Einschränkung, Beschneidung der Rechte von Kindern auch. Und es ist eine, wir sagen, das ist auch eine Sexualisierung von Kindern, weil warum sollten die Haare schon sexuell erregend sein bei einem Kind? Ja, ich meine, abgesehen davon, dass wir das bei Frauen auch nicht so sehen. Aber bei Kindern ist es schon sehr extrem und es ist auch für uns keine freie Entscheidung, sondern das wird von den Müttern, von der Community vorgelebt, dass man ein Kopftuch trägt und gerade in patriarchalen Familien wird das auch gefördert. Also es wird auch wir wissen von Filmen aus Moscheevereinen, dass dort der Imam das auch schon sehr früh predigt. Also der sagt, okay, ihr Mädchen sollt möglichst bald ein Kopftuch aufsetzen. Und wir finden, das ist eine Indoktrination von Kindern und in diesem Fall vor allem von Mädchen, die nicht die gleichen Chancen haben wie die Jungs. Und dann kommt noch dazu, dass es zu religiösem Mobbing an Schulen kommt. Also dass die Mädchen, die kein Kopftuch tragen, also gerade an Schulen, wo der Migrationsanteil sehr hoch ist, also auch an muslimischen Migranten, dass an diesen Schulen es zu einer Apartheid-Politik kommt, dass also dann zum Beispiel Mädchen, die kein Kopftuch tragen, als Schlampen und Huren bezeichnet werden und ganz stark auch unter Druck gesetzt werden, eben dann auch das Kopftuch zu tragen oder auch Mädchen, die das Kopftuch wieder ablegen, dann auch ganz massiv bedrängt werden. Und das, diese Situation haben wir an einigen Schulen in Berlin. Ist vielleicht bundesweit noch nicht so extrem, aber gerade in Großstädten, auch mit großen Communities, migrantischen Communities, ist das ein Problem und wir finden, dass es dafür eine gesetzliche Regelung gibt. Wir arbeiten auch sehr stark mit Lehrerinnen zusammen, Lehrern und Lehrerinnen. Also der Lehrerverband unterstützt auch diese Forderung, wenigstens bis 14. Wir haben auch viele Migrantenverbände, die das auch unterstützen, zum Beispiel der kurdische Verein unterstützt das oder die kurdischen Migrantenverbände unterstützen dieses Verbot.
Aber für viele aus muslimischer Sicht ist ja das Kopftuch ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Islam. Und wie kriegt man das, so ein Verbot, so ein mögliches Verbot zusammen mit der Religionsfreiheit? Weil wir ja die freie Ausübung von Religion ist ja gesetzlich festgeschrieben.
Ja, ich meine, grundsätzlich setzen wir uns dafür ein, dass es neutrale Schulen gibt. Also wir haben ja in Berlin zum Beispiel das Neutralitätsgesetz, dass zum Beispiel auch Kreuze nicht in Klassenzimmern erlaubt sind. Auch die Kippa ist nicht erlaubt. Also wir möchten, dass wirklich auch religiöse Symbole komplett rausgehalten werden aus den Schulen. Also, und wir möchten auch, dass es Ethikunterricht gibt. Also weil wir bekommen immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Religionen und es sollte einen Ort geben und die Schule sollte ein Ort der Neutralität sein und der freien Entfaltung. Also Kinder sollten kritisches Denken lernen. Und das heißt, die sollten sich auch mit verschiedenen Religionen auseinandersetzen und auch da durchaus auch die kritischen Seiten dran sehen an der Religion. Ich meine, die Religionen haben einen sehr patriarchalen Charakter, ja, und egal welche Religionen haben immer dazu beigetragen, dass Frauen unterdrückt worden sind. Also es gab die Aufklärung in der christlichen Religion, da ist die Stellung der Frau auch besser geworden. Aber in der katholischen Kirche ist es ja immer noch so, dass Frauen dort nicht teilhaben dürfen. Also sie können nicht Priester werden, sie könnten nicht Päpstin werden. Ja, das ist ja ein Ausschluss von Frauen. Und wenn wir als Frauenrechtsorganisation dafür kämpfen, dass Frauen gleichberechtigt leben können und dass sie gleiche Teilhabechancen haben, dann können wir die Religionen da nicht rausnehmen. Dann müssen wir schon auch die Rolle der Religionen auch genau angucken, was haben sie für einen Einfluss auf das Zusammenleben der Geschlechter und auch auf das Thema Gleichberechtigung und sind sie da auch nicht hinderlich, ja? Also wir sehen also gerade auch Religionen auch als großes Hindernis auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen, solange die Religionen sich nicht selbst emanzipiert haben.
Mhm. Können denn Religionen auch einen positiven Einfluss haben? Weil ich meine, es ist ja auch ein starkes Identifikationsmoment für Menschen, sich mit ihrer Religion, über ihre Religion
zu identifizieren. Klar, natürlich. Religionen sollten Privatsache sein, ja. Sie sollten, also Staat und Religion sollten wirklich klar voneinander getrennt sein. Wir wünschen uns, in einer säkularisierten Welt zu leben. Und Religionen sollten eher den spirituellen Charakter betonen, ja, den es für den einzelnen Menschen hat. Aber sich nicht einmischen in die Politik, ja. Wir haben auf dieser Welt Länder, in denen der Islam Staatsreligion ist. Und das hat weitreichende Folgen für das Zusammenleben der Geschlechter. Und wir wünschen uns, dass Religion Privatsache ist und Religion diesen spirituellen Charakter, den es für Menschen hat, betont und das Individuelle darin betont, aber nicht den politischen Charakter. Zum Beispiel wir sehen zum Beispiel das Kopftuch auch als Symbol des politischen Islam. Mhm. Und solange die Religion sich davon fernhält, von diesem politischen Charakter, ist es auch alles kein Problem. Dann kann es für viele Menschen eine spirituelle Quelle sein. Das wollen wir ihnen auch nicht nehmen. Aber unser Problem ist, sobald Religionen eine politische Rolle einnehmen und mitreden bei der Gestaltung von Beziehungen und von einem staatlichen Wesen, ja, also von einem Staatswesen, dann ist es nicht gut.
Mhm. Ja, wir wollen auch noch über das zweite Schwerpunktthema des Festivals reden, über die Zwangs- und Armutsprostitution, aber das tun wir dann gleich nach der nächsten Musik. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do and it's the most important part that relationships will go through. And I give it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read dial. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I had to beg your pardon.
you're gonna be okay anyway. Always keep your heart loud.
A chance that was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Aisle, who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band, I'm your biggest fan. California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your read just give you the blues. Just give you the blues. Plane to Spain, went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. They said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am?
strung out on another man. California, I'm coming home. Streets are full of strangers. All the news at home, you read more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am?
Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle, heute mit Christa Stolle im Studio, der Geschäftsführerin von Terre de Femme. Sie haben es schon gesagt, Prostitution oder Zwangsprostitution ist auch ein wichtiges Thema in Ihrer Arbeit. Terre de Femme tritt ein für ein Sexkaufverbot. Wie genau stellen Sie sich so eine Regelung vor?
Ja, auch wieder ein sehr umstrittenes Thema, was Terre de Femme sich auf die Agenda gesetzt hat, aber wir haben vor vielen Jahren diese Position auch nach längeren Diskussionen für uns so entwickelt. Wir möchten, dass die Freier kriminalisiert werden, also dass es ein Sexkaufverbot für Männer oder für Kunden gibt, besser gesagt, Kunden und Kundinnen, wobei die Kundinnen in der absoluten Minderheit sind, und Ausstiegsangebote für Prostituierte. Wir möchten nicht, dass Prostituierte kriminalisiert werden, sondern wir wollen die Nachfrageseite sozusagen kriminalisieren. Wir gehen davon aus, wenn es keine Nachfrage mehr gibt, dann werden wir auch weniger Prostitution haben und weniger Ausbeutung, weil in Deutschland haben wir ein sehr liberales Prostitutionsgesetz. Es ist zwar ein bisschen schon auch verschärft worden, aber es ist legal. Und dadurch, dass unsere Nachbarländer aber ihre Gesetze immer mehr verschärft haben, also in Frankreich gibt es inzwischen das Sexkaufverbot, wird Deutschland zu einem Eldorado für Sexkäufer. Und die Situation hat sich sehr verschärft. Also ich sehe es in Berlin auch. Also ich war mehrmals, also habe mir den Straßenstrich angeguckt in Berlin. Und dort arbeiten zu 90% Frauen aus Osteuropa, die das zwar freiwillig machen, aber aus Armutsgründen. Und das ist für uns nicht wirklich freiwillig. Sie müssen anschaffen, um ihre Familien zu ernähren. Sie werden zum Teil auch unter Druck gesetzt von Familienmitgliedern, von Zuhältern, um Geld zu erwirtschaften. Und da sie so unter Druck stehen, akzeptieren sie jedes Angebot, beziehungsweise die schlimmsten Bedingungen.
Ja, immer schlimmer werdende Konditionen auch.
Ja. Immer schlimmer werdende Konditionen. Und das kann so nicht weitergehen. Also und Terre de Femme hatte ja mal eine andere Haltung. Ja? Wir haben gesagt, wir wollen zwar schon gerne in einer Welt ohne Prostitution leben, aber haben gedacht, dass wir vielleicht durch sehr liberale Gesetze das irgendwie hinkriegen, dass dann irgendwie die Prostituierten so viel Selbstbewusstsein entwickelt haben, dass dann irgendwann auch die Männer keine Lust mehr haben, ja, muss ich mal so sagen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja, also, und deswegen sind wir umgeschwenkt und haben gesagt, nee, also wir müssen die Nachfrage reduzieren und das geht nur über ein Sexkaufverbot. Und in Schweden machen sie das ja schon seit 1999 gibt es dort ein Sexkaufverbot. Das haben sich auch andere nordische Länder angeschlossen. Deswegen wird es auch das nordische Modell genannt. dass und dort haben wir eigentlich gute Erfahrungen, weil das auch was mit der Gesellschaft macht. Es macht auch was mit der Einstellung zu Frauen. Frauen sind nicht mehr käuflich. Also ihr Sex ist...
Dass die Einstellung zu Frauen und eine misogyne Gesellschaft dazu beitragen, dass es auf irgendeine verrückte Art begehrenswert ist. Dass freier kranke Frauen auch, also Kunden werden von kranken Frauen oder von unterdrückten Frauen, also dass daran irgendwas Attraktives für Freier sein kann. Kommt das nicht aus einer misogynen Gesellschaft?
Natürlich kommt das auch aus einer misogynen Gesellschaft. Aber wir müssen ja irgendwie Konzepte haben, um gegen diese Gesellschaftsordnung auch anzuarbeiten. Und wir finden, dass Schweden da einen guten Weg beschritten hat. Weil dort gilt dann zum Beispiel ein Sexkäufer als asozial. Ja? Und auch die Befragung, eine Befragung hat ergeben, dass inzwischen ein sehr hoher Prozentsatz von Männern Prostitution ablehnt. Mhm. Und das macht ja auch was mit Beziehungen.
Da will
man
ja eigentlich hin, ne?
Genau, ja. Genau.
Aber würden Sie sagen, dass die Prostitution selbst das Problem ist oder die Umstände, unter denen sie teilweise in Deutschland stattfindet? Es gibt natürlich auch Frauen, die gerne Prostituierte sind, die sich in Sexarbeiterorganisationen sich organisieren und die stolz und gerne ihren Beruf ausüben. Und das Schlimme daran ist ja, also das Schlimme an der Prostitution ist ja, wenn man sich das anschaut und das eben auf Unterdrückung basiert und auf Ausbeutung und eben, klar, Frauen ausgenutzt werden für ihre schlechte Situation ausgenutzt wird.
Ja, gut. Aber das System an sich zieht Kriminelle an. Ja, es ist, dass mit Frauen kann man unkompliziert Geld verdienen. Ja, wenn man sie vermarktet, wenn man sie handelt, selbst wenn es freiwillig ist. Und die Frauen, die sich da organisiert haben, in sogenannten Sexarbeiterinnen-Gewerkschaften oder Sexarbeiterinnen-Vereinigungen. Das sind absolute Ausnahmen. Das ist ein winziger Prozentsatz, der sich dort engagiert. Und da muss man auch mal angucken, was die machen. Die machen oft Escort-Service, ja. Die stehen nicht auf dem Strich. Die machen diese Arbeit nicht.
Aber es ist Prostitution.
Es ist Prostitution, aber in einem anderen Rahmen. Und der ist natürlich schon etwas selbstbestimmter als jetzt auf dem Straßenstrich. Aber der Straßenstrich ist die Masse der Prostituierten. Und die reden im Prinzip nur für einen winzigen Teil der Prostituierten. Sie reden nicht für die Masse der Prostituierten. Und ich finde, man kann diese kleine Gruppe nicht nehmen und sagen, in der Prostitution ist alles gut.
Beim Filmfestival wird es auch Diskussionsrunden dazu geben und es gibt auch mehrere Filme, die das Thema besprechen. Unter anderem auch kommt ja auch eine Frau, die ausgestiegen ist aus der Prostitution und wird da auf einem Panel sprechen. Mhm. Also da ist Frauenwelten auch drin. Ja, jetzt gibt es nochmal Musik und dann sprechen wir über den Umzug von Frauenwelten von Tübingen nach Berlin.
Sometime in Mozambique, the sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two, and maybe fall in love, just me and you. Good.
Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love you so, please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
Jahre lang war das Filmfest in Tübingen. Jetzt geht Frauenwelten nach Berlin. Wieso ziehen Sie um?
Ja, das Filmfestival in Tübingen hing an einzelnen Personen, die das aufgebaut haben, das Filmfestival. Vor allem Irene Jung, die viele, viele Jahre Filmfestleiterin war, das jetzt noch einmal gemacht hat, weil uns ihre Nachfolgerin verlassen hat. Und dafür braucht man sehr viel Erfahrung, sehr viele Kontakte. Man muss im Prinzip dann auch heimisch sein in Tübingen. Und Terre des Femmes war ja mit der Bundesgeschäftsstelle bis 2011 in Tübingen. Das heißt, wir hatten da auch die Arbeitsstrukturen. Dann sind wir umgezogen mit der Bundesgeschäftsstelle nach Berlin, um dort auch mehr Lobbyarbeit leisten zu können. Und haben dann gesagt, okay, das Filmfestival bleibt noch in Tübingen, weil es einfach auch diese erfahrene Person gibt. Wenn sie in Rente geht, dann müssen wir uns das sehr gut überlegen, ob das noch Sinn macht, hier neu was aufzubauen. Ja, also wenn es da keinen Nachwuchs gibt und einfach die sehr erfahrene Filmfestleiterin nicht mehr zur Verfügung steht, dann macht es einfach keinen Sinn, hier was Eigenes nochmal aufzubauen. Wir hätten nochmal ein Büro hier anmieten müssen. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir nehmen das Frauenwelten, also wir nehmen auch das, was aufgebaut wurde, das nehmen wir einfach mit nach Berlin. Wir ändern die Location, aber wir ändern nicht das Programm und wir ändern auch nicht die Ausrichtung dieses Filmfests. weil wir in Berlin auch eben ein großes Büro haben. Wir haben da Platz, wir haben dort die Fachreferentin, die auch nochmal stärker eingebunden werden können in das Programm, zum Beispiel Filme zu begleiten, mit ihrer Fachexpertise auch Begleitveranstaltungen mit organisieren können. Wir haben dort 10 Praktikantinnen beschäftigt, die dann helfen können. Ja, wir haben dort die ganze Struktur, Arbeitsstruktur, eine gute Datenbank, so dass wir gesagt haben, das macht alles keinen Sinn mehr, das in Tübingen zu machen, ohne dass wir diese Infrastruktur haben.
Schade für Tübingen.
Ja, es tut uns auch sehr leid. Ich gehe auch mit großer Wehmut, weil ich ja auch hier studiert habe, über 20 Jahre hier gelebt habe und gerne immer wieder zurückgekommen bin in den letzten Jahren für ein paar Tage und in aller Ruhe mir Filme angeschaut habe. Aber ja, irgendwann endet so eine Ära.
Das Filmfest Frauenwelten ist nur ein Teil der Arbeit von Terre de Femme. Wie hängt die denn zusammen? Also wie passt denn das Festival in die sonstige inhaltliche Arbeit der Organisation?
Also Irene Jung und ich hatten ja 2001 die Idee, unsere Themen stärker über visuelle Medien zu verbreiten, also über Filme. Also wir wollten über den Film unsere schwierigen Themen transportieren, ja? Stellen Sie sich vor, Thema weibliche Genitalverstümmelung filmisch aufzubereiten. Das Thema Gewalt im Namen der Ehre filmisch aufzubereiten. Und da gab es aber schon sehr viele Filmemacherinnen und auch Filmemacher, die zu diesen Themen ganz tolle Filme gemacht haben. Und wir haben gedacht, wir müssen ihnen ein Forum bieten. Also, dass wir das auch organisatorisch so hinkriegen, dass es eine Filmwoche ist, dass es ein Filmwochenende ist. Und daraus wurde dann eben dieses Festival, um diese Filme mit unseren Themen Gewalt zeigen zu können. Und wir waren doch sehr überrascht, was da auf dem Markt ist, ja. Also wie viele gute Dokumentarfilme es auch zum Thema weibliche Genitalverstümmelung gibt. Sogar Spielfilme, ja, von einem afrikanischen Regisseur. Und haben dann, gesagt, das machen wir jetzt einmal im Jahr. Zeigen wir mal ganz geballt Filme zu Frauenrechtsverletzungen. Aber nicht nur, wie soll ich sagen, sie sollten uns auch nicht nur runterziehen, die Filme, sondern wir wollten auch die Kämpferinnen zeigen, ja. Also auch die dagegen anarbeiten, die Menschenrechtsverteidigerinnen, Frauenrechtsverteidigerinnen, die es in anderen Ländern gibt, die auch viel auf sich nehmen, ins Gefängnis gehen, um für die Rechte von Frauen zu kämpfen und eben auch darüber Hoffnung geben. Also, dass wir auch die starken Frauen zeigen, die sich gegen Unrecht gegenüber Frauen und Mädchen wehren. In allen Teilen der Welt. Die gibt es in jedem Land, gibt es Frauenrechtsaktivistinnen. Und die wollten wir auch zeigen. Also, wir wollten auf der einen Seite diese tabuisierten Themen rüberbringen, filmisch rüberbringen, aber auf der anderen Seite eben auch die Kämpferinnen in anderen Ländern, die auch viel auf sich genommen haben, um was zu verändern. Zum Beispiel jetzt auch im Iran, ja, was da die Frauen auf sich nehmen, weil sie gegen dieses Kopftuch, gegen den Kopftuchzwang kämpfen, gehen ins Gefängnis, reihenweise ins Gefängnis, um nur ein bisschen mehr Rechte zu bekommen. Oder auch in Saudi-Arabien, ja. Sind Frauen ins Gefängnis gegangen, weil sie Auto fahren wollten. Und diese Geschichten wollten wir auch zeigen. Das, was Frauen auf sich nehmen, damit es vorangeht, ja. Also es ist, erinnert vielleicht auch an die Frauen vor 100 Jahren, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, ja. Die haben auch viel auf sich genommen. In England sind auch die Frauen ins Gefängnis gegangen, um für das Frauenwahlrecht zu kämpfen. Und so haben wir immer noch Frauen in anderen Ländern, die für ihre Rechte kämpfen und für mehr Freiheiten. Und die wollten wir auch zeigen.
Mhm. Ja, es ist auch ein sehr internationales Festival. Also 25 Länder, habe ich gelesen, aus 25 Ländern kommen 25 Filme. Also ist vermutlich auch kein Zufall, dass es da so eine breite Vielfalt gibt.
Genau, genau. Nee, aber uns ging es wirklich darum, unsere schwierigen Themen filmisch darzustellen, weil der Film berührt ja nicht nur den Geist, sondern auch das Herz. Und ist, mal oft bleiben ja auch dann die Eindrücke länger. Also, dass das auch was bewegt beim Menschen. Vielleicht manchmal mehr als jetzt ein Text, sondern dass eben der Film auch aufrüttelt und Menschen bewegt und vielleicht auch zu Veränderungen beiträgt.
Ja, ist vermutlich eine schwierige Aufgabe, dass man da dann die gute Laune beibehält, dass das Festival schwierige Themen anspricht, aber einen gleichzeitig eben nicht zu frustriert hinterlässt, wenn man das dann gesehen hat, weil es sind natürlich sehr erschütternde Themen, die einen auf einen dazukommen, wenn man im Kino ist.
Genau, genau. Nee, klar, es gibt Filme, die erschüttern einen zutiefst und da denkt man, ist da noch was zu retten? Ja. Aber dann gibt es eben auch Filme, die sehr viel Hoffnung machen.
Das können wir jetzt alles sehen in den nächsten Tagen beim Filmfestival. Ja, wir sind leider schon am Ende angekommen. Vielen Dank, Frau Stolle, für das Gespräch. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit, sich Filme anzuschauen und den Abschied aus Tübingen zu feiern. Das war's von Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Unsere älteren Sendungen gibt's in der Mediathek der Unibibliothek Tübingen und ihr findet uns natürlich auch auf unserer Homepage mikro-europa.de. Mein Name ist Judith Bauer. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Love to stay the city calls me home.